Eine Aufstiegsgeschichte. Es geht um Performance. Es geht um den Ort, wo du herkommst, Digga. Wo du hingehst, Digga. Wo du wartest, Digga. Um nicht in der Nacht an der U-Bahn eine zu kassieren, Digga. Was du machst, wenn alle sich alle Wege wie eine Einbahnstraße anfühlen. Was du machst, wenn deine Chancen gleich null sind und du doch daran glaubst, dass sich die Dinge nur zum Besseren ändern können. Keine Ahnung, Digga. Doch dafür gibt's ja Podcast, Digga. Astra Colada, Digga. Jose Baus Moncada am Mikrofon, Digga. Podcast, Digga. Astra Colada, Digga. Jose Athlet das Leben und hau vom Mikrofon. Podcast, Digga. Astra Colada, Digga. Jose Baus Moncada am Mikrofon, Digga. Podcast, Digga. Astra Colada, Digga. Jose Athlet das Leben und hau vom Mikrofon. Und jetzt ab in die Folge, ihr kleinen Schweins.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben Folge 302 am 8. April 2026. Ich befinde mich heute wieder in meiner Altbauküche in Bahrenfeld. Daniel Hüttmann liegt gerade auf dem OP-Tisch und lässt sich eine Metallplatte aus seinem Sprunggelenk entfernen. Aber ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe Besuch von einem alten Kollegen, von einem alten Mitschüler, den ich aber gefühlt schon seit über 15 Jahren nicht mehr wirklich
gesehen habe
ja. Und gesprochen habe. Ja. Und aufgefallen ist er mir erstens bei einem Lieblingspodcast von mir, den ich mal höre, wo er sich so reingemogelt hat bei Fest und Flauschig. Da habe ich gedacht, was macht José Baus Moncada?
Genau.
Ah, du sagst nochmal.
José Baus Moncada.
Ich habe ganz vergessen, bist du Peruaner oder Chile?
Chilene? Chilene Fischer. Der ist auch aus dem Podcast, by the way.
Du bist Schauspieler und du bist jetzt auch neuerdings Comedian, habe ich gesehen.
Ja, ich versuche mich auch als Comedian.
Also, wie kommst du denn zu der Entscheidung?
Ich habe es ganz lange einfach umsonst gemacht. Auf jeder Party, im Privatleben, ganz vielen Leuten auf die Nerven gegangen. Shoutout an der Stelle an viele Ex-Freundinnen von mir, die, glaube ich, sehr genervt waren von mir. Aber das war eigentlich immer sowas, was ich mir so, dass ich das unbedingt machen wollte. Und dann habe ich das 2019 im Winter das erste Mal gemacht, habe ich mir so einen Newcomer-Spot, Open-Mic-mäßig, gesaved. War rotzevoll, also bin komplett richtig besoffen dahingegangen.
Richtig gute Idee. Hatte jemand gesagt, so ey, José, das Ding ist halt, du musst halt vorher, musst du entweder was kiffen oder vorher was trinken.
Ja, nee, ich glaube, es war eher, ich glaube eher, dass es was sehr, wie sagt man, ich glaube, das war so ein psychisches Ding, dass ich unterbewusst mit, ich bin zwar gesprungen, aber mit so dreifach Netz. Also wenn ich da gebombt hätte, was im Comedy-Jargon heißt, du verkackst, dann hätte ich es immer aufs Besoffensein schieben können. Es war ein saugeiler Auftritt, aber ich habe dann halt auch wirklich nicht Blut geleckt, weißt du? Ich habe das dann wie so abgehakt und dann habe ich ganz lange das schleifen lassen wieder und habe erst im Oktober 24 mir nochmal zwei Spots gesaved, die dann komplett nüchtern gemacht. Und es war eine ganz andere Nummer. Also ich bin so aufgeregt. Ich bin jedes Mal vor Comedy. Ich bin mehr aufgeregt, als wenn ich auf eine Bühne gehe mit einem Theaterstück oder so.
Warum?
Weil ich mich quasi präsentiere. Also ich habe keinen Boden, keinen doppelten Boden. Es ist kein Stück, es ist keine fremde Lebensrealität, die ich quasi preisgebe, sondern es sind Geschichten, die natürlich überzogen sind, aber aus meinem Leben. Und wenn das jemand nicht witzig findet, dann findet er mich ja im Umkehrschluss nicht witzig. Und das
weiß, das heißt, du bist keine Kunstfigur, sondern du bist halt wirklich José Baus auf der Bühne.
Ich gehe als José auf die Bühne, genau.
Und erzählst halt Geschichten von dir und deinem Chilene-Sein du kommst aus Barmbek Nord?
Ja, Barmbek Nord, Stadtshoop.
Bist du da aufgewachsen?
Ich bin da zur Schule gegangen, da aufgewachsen, eine Zeit lang da gelebt. Dann auch, ich habe viele unterschiedliche Lebensrealitäten gehabt. Also als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir erstmal in so einem Geflüchtetenheim gewohnt und dann relativ schnell im Wandsbek in so einer Platte eine Wohnung gefunden. Und die längste Zeit, die es dann gab, war in Groß-Lohe, das ist so ein Randgebiet von Rahlstedt. Da auch so in so einem 8-Stockwerke Hochhaus im zweiten Stock gewohnt. Und dann hatte meine Mutter ein... Also mein Vater hat uns früh verlassen, hat seine Wege gesucht sozusagen, weißt du? Immer noch Kontakt gehabt, aber er war halt nicht mehr bei uns. Und meine Mutter hatte dann irgendwann einen neuen Freund und mit dem sind wir dann nach Ahrensburg gezogen. Da habe ich eine Zeit lang, hatte ich so 5, 6 Jahre wirklich so im in einem Haus mit Garten, was super krass war. So von der Platte in die sehr gut betuchte.
Wie alt warst du, als du damals nach Deutschland gekommen bist?
Ich bin hier geboren.
Ach, du bist hier geboren?
Ja, ja, meine Mutter war im 6. Monat schwanger mit mir. Mhm. Die sind im Winter gekommen. Am 20. April bin ich dann geboren. Ich habe bald Geburtstag. Ich bin in Hamburg. Ich bin in Barmbek geboren sogar. Die sind eigentlich zu einer Freundin von, die hat einen guten Freund in Chile, deren Mutter hat schon in Hamburg gelebt. Die sind da angekommen, haben sich aber gar nicht gut verstanden. Und dann ist meine Mutter wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion, hat sie gesagt, Alvaro, ich halte das hier nicht mehr aus, wir müssen hier weg. Und dann waren die halt erstmal da das war in Hamburg Süd, da bei Neugraben.
Das muss ja irgendwann in den 90er passiert sein.
Nee, 87.
87. Warum ist man aus Chile damals 87 geflüchtet? Weil?
Geflüchtet ist, also man hatte einen politischen geflüchteten Status, weil es halt immer noch die Diktatur war. Es war immer noch Pinochet an der Macht.
Ah.
Ja, ja. Bis 93, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es war vor allen Dingen, weil meine Mutter nicht unbedingt die beste Kindheit hatte in Chile und auch nicht das beste Leben. Also meine Mutter ist nicht bei ihren Eltern groß geworden und so und hat nie wirklich, wie sagt man, für sie war das immer so, dass sie wollte auf jeden Fall nicht, dass ihr Kind in Chile groß wird, weil es da zu viele Probleme gibt.
Hast du dir mal überlegt, wie es gewesen wäre, wenn sie in Chile geblieben wäre und du wärst jetzt halt durch und durch Chilene und
ja.
wärst da geblieben und hättest du da deinen Traum vom Schauspieler verwirklicht? Oder?
Ich weiß es nicht. Das sind alles so natürlich
Hätte.
Ja, hätte, Fahrradkette. Ich weiß nur, dass, was ich spannend finde, ist, Kanada war ganz lange eigentlich das Traumziel. Und durch diesen gemeinsamen Freund meiner Eltern, der die Mutter in Hamburg lebend hatte, ist es halt Hamburg geworden. Weil er dann, also der hat sich so ganz lange bei denen so, wie sagt man so, dieser beste Freund, der aber also nicht wirklich irgendwas zu geschissen bekommt und bei denen lebt, das Essen wegfrisst und so. Und dann war so, das war so quasi seine Redemption war, ey, ihr müsst zu meiner Mutter, ihr wollt doch raus aus Chile. Deutschland ist super, Hamburg ist der Hammer, ihr habt Starthilfe, meine Mutter ist da und so, die wird sich um euch kümmern. Und
okay. Ja.
Genau. Und das Witzigste ist, ich habe 18 Jahre später, habe ich für ein paar Wochen seine Tochter gedatet.
Aber das ist
auf Zufall.
Was?
Wirklich?
Ohne es zu wissen?
Ja, ja, ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Es kam irgendwann, nachdem wir so ein paar Wochen irgendwie ein Techtelmechtel hatten, rief sie mich eines Tages an. Ich habe noch bei meiner Mutter gewohnt damals. Ich war 18, glaube ich, ja, den Dreh. Die war so 17, glaube ich. Und genau, und dann rief sie mich an und war so, José, sag mal deinen ganzen Namen. Ich so, ja, José Sebastián Barros Moncada. Und dann war sie so, warte mal, getuschelt am Telefon. Sag mal, sind deine Eltern, bla, bla, bla. Ich sag so, ja. Dann sagt sie, ja, meine Oma würde kurz gerne mit dir reden. War ich so, okay. Und dann war eben die besagte Großmutter, also die Mutter des gemeinsamen Freundes, war dann am Telefon und war so, ach, du, ist deine Mutter zufällig da? Dann ging ich ins Wohnzimmer und meine Mutter, die ein sehr lebensfroher Mensch ist, grinste noch und ich gab ihr das Telefon. Ich meine so, Mama, hier ist jemand, der mit dir reden will. Und dann verfinsterte sich ihr Blick relativ schnell. Sie hat sehr kurz angebunden, so, ja, okay, gracias, ciao. Und war so, und blickte mich ganz ernst an und war so, woher kennst du diese Leute? Und ich so, mein Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ja, und dann ist diese Story rausgekommen. Und dann habe ich das beendet, tatsächlich. Mit dem Mädel. Also zum einen war es mir auch nicht so ernst, um ehrlich zu sein, aber auch meine Mama war dann ziemlich entschlossen, was sie noch nie gemacht hatte und auch danach nie wieder gemacht hat oder so. Sie hat mir da eigentlich immer sehr viel Freiraum gelassen, was mich und meine Beziehung angeht, aber
Mutter ist Göttin.
Ja, schon.
Ist so?
Bei mir auf jeden Fall.
Absolutes Mutterkind, oder?
Durch und durch. Ich bin mit ihr groß geworden, also komplett, ne? Also mein Vater, wie gesagt, war auch anfangs nicht sonderlich viel, so, auch Alkohol und so hat eine Rolle gespielt. Aber ich bin halt immer mit meiner Mutter gewesen. Und auch jetzt, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen oder so, sie hat halt auch nur mich in dem Sinne. Also sie hat Freunde und so, aber familiär gesehen hat sie im Prinzip nur mich.
Es ist blöd, älter zu werden, oder? Und auf einmal zu sehen, dass die Eltern, die eigentlich Superhelden sind, in den Augen der Kindern, irgendwann zu Kindern werden und man sich dann drüber Gedanken machen muss, was.
Ey, es ist total krass. Ich habe ganz viele Freunde, die gerade zum ersten Mal teilweise, aber auch viele auch schon zum zweiten oder dritten Mal Eltern werden. Und es ist witzig, was du sagst, weil es ist nicht eins zu eins das Gleiche. Das kann man nicht miteinander vergleichen.
Ja.
Aber es gibt schon Komponenten, natürlich. Man muss so ein paar Sachen sind halt wirklich wie ein kleines Kind. Und diese Krankheit, die Parkinson-Krankheit, gerade bei einer Frau, die eigentlich immer alles alleine gemacht hat, also immer, weißt du, so quasi seitdem sie Kind ist, damals in Chile schon und dann auch hier sich irgendwie durchgeboxt hat und ohne Mann und halt nur mit dem Kind, ohne die Sprache zu sprechen, 3 Jobs, weißt du? Dann irgendwie jetzt auf einmal gar nichts mehr selber wirklich eigenständig machen zu können, weil man andauernd hinfällt, die Balance nicht halten kann, nicht mehr die Kraft hat. Entschuldigung. Das ist einfach, ist die Hölle tatsächlich. Und ich hatte letztens, ist gar nicht so lange her, ich hatte vor 2-3 Tagen hatte ich so, es kommt ja auch so in Schüben, also nicht nur die Krankheit, sondern auch das Realisieren allgemein im Leben. Es ist mir, sie hat es jetzt 5 Jahre, 6, sie ist im 6. Jahr. Und es ist trotzdem jetzt erst bei mir auch so richtig der Groschen gefallen, dass es halt nicht besser wird. Weißt du, was ich meine? Es ist halt nicht irgendwie eine Krankheit, die ist jetzt nicht irgendwie erkältet oder hat sich das Bein gebrochen, jetzt kann sie für ein paar Monate nicht gut gehen, sondern
jetzt
es wird nicht mehr so, wie es mal war. Oh, Entschuldigung. Es gibt es einfach nicht mehr. Und das ist schon. Dieses Akzeptieren, glaube ich, ist allgemein schwer.
Hat sie das schon für sich, oder ist ziemlich privat, hat sie das schon für sich akzeptiert?
Ich weiß es nicht. Also schon, sie hat, doch. Aber es ist auch das ist ein Prozess, ne? Also es ist noch nicht allzu lange her, dass sie wirklich auch, wenn sie irgendwelche Leute auf der Straße getroffen hat, die sie kennen oder so von früher, dass sie dann auch irgendwie einen kleinen Heulkrampf bekommen hat oder so, weißt du? Das ist schon, ja. Ich glaube, es ist immer noch nicht so ganz angekommen. Aber wie akzeptiert man das auch, ne? Also, weiß ich nicht.
Gar nicht. Also, meine Mom ist 2024 im Dezember gegangen und die hatte ganz lange. Danke. Aber es ist schon lange her und es war auch. Das war auch ein langer Prozess, ein Prozess von 20 Jahren. Also, ich glaube, das erste Mal, dass Krebs diagnostiziert gewesen wurde, also Nierenkrebs, und dann kam der halt immer in Schüben und es wurde immer was rausoperiert, aber so, dann war es, glaube ich, 2024 irgendwann im September oder Oktober, ich weiß nicht, irgendwann relativ schnell, dann war so austherapiert. Und austherapiert heißt, es gibt jetzt keine Möglichkeiten mehr, mit Chemotabletten oder der Chemo selbst irgendetwas zu machen. Es gab nur die Möglichkeit, etwas zu machen, was nur in den Vereinigten Staaten mit Chemo möglich gewesen wäre, aber es in Deutschland nicht so bla registriert. Und dann war es eigentlich ein ganz schneller Punkt von der Krebs übernimmt jetzt. Scheiße. Und das ging dann, ich glaube, 2-3 Monate, und meine Schwester und ich haben sie halt gepflegt, so gut wie wir konnten, und sie ist halt zu Hause gestorben. Aber wirklich noch so 6 oder 7 Tage vorher, bevor das passiert ist, war noch, ich will noch wieder gesund werden. Also da war halt noch so eine starke Frau. Und dieser Switch zum, wo sie dann auch selber fragt, das war so emotional, boah, das hat mich so richtig reingehauen. Ich glaube, es wird gar nicht mehr besser, oder? So, nee, wird's nicht. Aber wir können jetzt die Zeit nutzen.
Ja, nein, natürlich muss man auch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sie als sowohl deine Mutter als auch meine Mutter oder als alle Mamis der Welt oder auch alle Menschen, die so eine Scheiße irgendwie durchmachen müssen, sich auch an die zu erinnern, als sie, was für starke Menschen das waren, also was für tolle, starke Menschen das waren, sich daran zu erinnern, weil die Krankheit definiert vielleicht jetzt im Endstadium viel, aber es definiert ja nicht den Menschen oder sein ganzes Lebenswerk, so.
Kommen wir eben kurz.
Sorry.
Gar kein Problem. Super emotional. Du spielst ja keine Aufstiegsgeschichte im Ernstdeutsch-Theater. Ja. Das läuft ja schon ein bisschen länger, aber am 15. geht die letzte Runde los, wo ihr vom 15., 16. und 17.
Neun Termine in 8 Tagen. Also,
okay.
Am 15., 16., 17., 18., 19., ich glaube am 19. sogar zweimal, dann haben wir, und am 16. haben wir eine 11 Uhr Schulvorstellung.
Geil.
Ja, die ist mir sehr wichtig.
Habe ich mal Daniel Schütter gesehen, wo er aus der U-Bahn rauskommt und wir haben gesagt, wir haben auch das 9-Euro-Ticket, auch für Schüler, Schülerinnen.
Ja, und tatsächlich, das haben sie allgemein, aber genau für keine Aufstiegsgeschichte haben wir sogar weiterhin Pay What You Want. Das heißt, als Schülerin kannst du einfach hingehen und wirklich für einen Euro oder für 50 Cent oder wenn du sagst, ich kann es mir gar nicht leisten, aber ich möchte teilhaben an Kultur, darfst du bei keine Aufstiegsgeschichte mehr ins Deutschtheater, auch für 0 Euro ins Theater.
Dieses Stück macht ja gerade, hat so gerade so einen minimalen kleinen, minimalen Hype. Also minimal total, hört sich so doof an, aber fürs Ernst-Deutsch-Theater und das, was rundherum passiert, sprechen relativ viele Leute über Social Media oder halt die alten Printgeschichten. Da ist das halt einfach relativ oft verortet und Bevor ich die Frage stelle, nee, ich stelle sie zuerst. Hat deine Mutter das schon gesehen? War sie
meine
schon
Mutter
da?
Hat schon gesehen, natürlich. Ja, sie war bei der Premiere, natürlich, klar.
Ist sie stolz?
Ja, na klar. Aber weißt du, das ist jetzt so ein doofer Vergleich, aber ich schwöre es dir, ich könnte einen Oscar gewinnen. Ja. Ne? So der erste Chilene vor Pedro Pascal, der den Oscar gewinnt für männliche Hauptrolle. Oder ich spiele in Castrop Rauxel Kindertheater einen Baum, der nicht spricht. Meine Mutter würde bei beiden stolz wie sonst was sein und weinen und keine Ahnung was. Also meine Mama fand es sehr toll. Meine Mutter spricht auch nicht so gut Deutsch, deswegen hat sie da auch einfach wenig verstanden.
Aber der Junge steht auf der Bühne.
Genau, er lebt seinen Traum sozusagen.
Er sieht gut aus, rappen.
Ja, ja.
Und dann kommen wir jetzt nämlich mal zum Stück.
Ja.
Weil ich habe es noch nicht gesehen, aber ich komme zum letzten Block.
Geil.
Auf jeden Fall. Alle Hörenden da draußen, sichert euch noch, solange es Karten gibt, eine Karte.
Ja, bitte, unbedingt. Kommt, wir brauchen euch. Und vor allen Dingen
ganz warum ist das so? Ich bin dafür da, hier einfach in die Fragen reinzugehen. Warum ist dieses Stück deiner Meinung nach so wichtig, dass es stattfindet?
Weil es auf eine sehr niedrigschwellige Art und Weise, sag ich mal, ohne dabei einfach zu sein, also es ist jetzt nicht irgendwie dumm, was wir da machen, um es mal ganz erlaubt zu sagen, aber es hat einen sehr niedrigschwelligen Zugang zu einer so schönen Kunstform, die Theater einfach ist. Es ist total moderne Sprache, also so wie du und ich jetzt reden, viel auch im Slang, ne? Also und ich glaube, es ist sehr greifbar für jeden und gleichzeitig, es geht halt viel um Armut und um psychische Krankheiten, aber es ist jetzt halt nicht, dass wir da jemanden hinstellen, der hustet und irgendwie ein zerfetztes Bettlaken umhat, um Armut zu zeigen, so. Sondern auf eine sehr spielerische Art und Weise. Und wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, obwohl wir arm waren, haben wir viel gelacht. So. Und genau das passiert auch bei keiner Aufstiegsgeschichte. Also es ist so viel, so witzig. Und ich glaube, genau darüber kriegt man dann auch diese Metaebene hin, dass es so saukomisch ist und dann aber auch gleichzeitig dir irgendwie das Herz zerreißt. Weißt du?
Wer hat das geschrieben?
Also, der eigentliche Roman oder ja, im Prinzip sind es Memoiren. Olivier David, ein junger Schriftsteller aus Hamburg, der in Altona groß geworden ist, hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Keine Aufstiegsgeschichte, wie Armut psychisch krank macht. Und da schreibt er quasi in Rückblenden über sein Aufwachsen in Armut und wie er dadurch PTSD entwickelt hat und ADHS und so ein paar psychische Krankheiten hat und wie hart ihn die einfachsten Sachen manchmal überfordern, einfach durch seine Art und Weise groß geworden zu sein. Und es ist ein tolles Buch. Es ist hier und da für ein Theaterstück ein Müh zu, wie sagt man, abgeklärt vielleicht geschrieben, also zu sehr sich im Klaren sein über die psychische Krankheit und über den Ist-Zustand, den man hat. Und deswegen war das ganz cool, dass wir mit Marco Damrani, ein junger Regisseur, der ursprünglich auch aus Hamburg kommt, mittlerweile in Leipzig ganz viel inszeniert, einen Workshop hatten. Also auch in Absprache mit Olivier, der kam dann auch ab und zu vorbei. Ich glaube, ich fange es ein bisschen anders an. Also, wir hatten am 5. Februar hatten wir Premiere. Mhm. Das heißt, wir haben den gesamten Januar durchgeprobt. Wir hatten aber das Glück, dass wir uns schon im November für 3 Wochen getroffen haben. Und Marco hatte vorher eine Kettenmail an alle Spielenden verschickt. Also, wir sind 5 DarstellerInnen. Und wir sind der Regieassistenz, die zwei Praktikantinnen, also die Hospitanz gemacht haben, die Bühne als auch das Kostüm. Und Marco selber mussten das Buch lesen und 5 Dinge mitbringen, die uns irgendwie thematisch und emotional mit dem Buch zu tun haben, die irgendwas mit uns machen. Mhm. Das konnte ein Songtext sein, konnte ein ganzes Album sein, konnte ein Filmzitat sein, ein Film, ein Bild, eine Idee, eine Erinnerung, weißt du?
Was hast du mitgebracht?
Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe ich hatte ein Bild, hatte ich dabei von Mike Tyson, das habe ich auch auf dem T-Shirt auf einem T-Shirt gedruckt. Da steht Gus D'Amato, sein erster und also nicht sein erster, aber sein Mentor sozusagen, der leider sehr früh gestorben ist und danach ging es auch bergab mit Mike Tyson selber, aber es gibt ein sehr schönes Bild, wo er so quasi sitzt, die sind kurz vorm Kampf und Gus D'Amato steht so hinter ihm. Und warum habe ich das gezeigt? Weil es für mich auch so viel Kraft irgendwie ausdrückt. Und Mike Tyson ja voll auch in Armut groß geworden ist. Und für mich sowieso auch immer diese ganze Komponente, du kannst es eigentlich irgendwie, kannst du schaffen. Mhm. Weißt du? Egal wie scheiße dein Anfang war, wenn du dir Mühe gibst und durchziehst und ballerst und so. Und das war halt auch krass, weil eigentlich wurde mir die ganze Zeit wissenschaftlich widerlegt in diesem Workshop, dass es eben nicht so ist. Dass wenn einer hochgeht,
ja,
mindestens 6 runtergehen. Also statistisch bist du, wenn du, wenn du in Armut geboren wirst, wirst du höchstwahrscheinlich in Armut sterben. Und das ist ja auch ein bisschen der Kunstgriff oder das Witzige, was wir bei Keine Aufstiegsgeschichte machen. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, es gibt so eine Art Kunstgriff. Am Anfang des Stückes wird ein Fake-Preis verliehen an Olivier David für außerordentliche Errungenschaften. Und obwohl er im Dunkeln geboren worden ist, bedeutet das nicht, dass man nicht mit Fleiß und Anstrengung und einer guten freien Marktwirtschaft nicht auch irgendwann das Licht sehen kann. Unter Druck entstehen Diamanten und jeder kann es schaffen. Und dann verbringen wir quasi einen Tag in seinem Leben. Und das Ganze so ist sehr gamifiziert. Also es gibt so Quests, Geld von Firo holen, Mama besuchen. Und jedes Mal, wenn einer nicht weiterkommt, Game Over geht, übernimmt der nächste Spielende sozusagen die Hauptrolle, Olivier David.
Gute Idee. Cool.
Ja. Und das ist halt alles in diesem Workshop entstanden. Und dadurch haben wir halt eine krasse, weil jeder halt seine 5 Dinge vorstellen konnte, haben wir schon ein sehr gutes Wir-Gefühl bekommen, waren super sensibilisiert füreinander. Weißt du so, wo sind die Grenzen bei jeder spielenden Person? Aber auch darüber hinaus, also bei jeder Person, die irgendwie mit dem Stück zu tun hat. Weißt du? Genau. Und dann hat Marco irgendwie 6 Wochen gehabt, um das zusammenzutragen und in eine Form zu bringen. Und dann, ja, und dann haben wir das 5 Wochen geprobt und dann hatten wir eine sehr geile Premiere und auch ein cooles Premierenwochenende, weil wir haben es dann 5-mal gespielt. Es lag dann aber über einen Monat noch, ne? Also so fast 5 Wochen lag es dann. Das ist ja dieses neue System. Das Ernst-Deutsch-Theater hat ja seit dieser Spielzeit Repertoire, also so Blöcke. Es ist nicht mehr en suite, 1 Monat lang durchgespielt, das Stück, sondern wir hatten einen im Februar einen kleinen Block, dann hatten wir im März, glaube ich, 9 Termine und jetzt nochmal im April.
Das macht auf künstlerischer Seite voll Sinn.
Mhm. Es macht vor allen Dingen Sinn, weil wirklich ein organischer Wachstum generiert werden kann. Es spricht sich rum, es liegt eine Zeit lang, Leute kriegen davon mit, erzählen es weiter. Und was wir wirklich, was super schön ist bei Keine Aufstiegsgeschichte, wir haben halt jeden Abend, im März war es zumindest so, hatten wir richtig, richtig geile Leute, die nicht typische Theatergänger sind, sondern irgendwie davon Wind bekommen haben und auf einmal hatten wir Schlangen an den Abendkassen. Also das war echt ein sauschöner Effekt, weil da, was mir sehr wichtig ist, ich liebe Theater und wie soll man sagen, was Theater sein kann oder wofür es stehen kann. Es ist aber auch so, und da müssen wir auch ehrlich sein, dass es einfach schon ein sehr elitäres Ding ist. So.
Da müssen wir gar nicht drüber reden, das habe ich mir Neues gedacht. Da haben wir uns Emilia Galotti im Thalia Theater angeguckt und ich habe mich umgeschaut und habe einfach gedacht so, wow. Mal kurz nochmal nachgeguckt, mit wie viel Kohle eigentlich unser Platz subventioniert worden ist. Total. Das heißt sozusagen für eine Eintrittskarte, kannst du ungefähr drauf rechnen, sind nochmal 200 € subventioniert. pro Nase, die halt da eigentlich.
Und das ist halt im Ernst-Deutsch-Theater nicht so. Das darfst du nicht vergessen.
Das ist Privattheater, ne? Das ist Privattheater, genau. Das meine ich, aber trotzdem denkst du halt einfach so Theater. Und dann ist dieses Stück da und ich möchte nichts gegen dieses Stück sagen, aber dann denkst du halt auch eigentlich so, wenn das, also wo ist denn jetzt der Angriffspunkt? Was könnte man mit diesem Geld eigentlich alles an Kunst machen und an auch an freie und an subkulturelle Kunst und auch für Menschen, die jetzt nicht hier gerade elitär vor sich hinsitzen und warten, bis das Stück vorbei ist.
Und ich glaube tatsächlich, weil das ist ja auch ein voll schöner Gedanke, den du da hast, zu sagen, was könnte man damit alles machen? Aber ich finde auch tatsächlich, auch ich als Schauspieler, wenn ich irgendwo hingehe und mir so einen Abend gebe, denke ich so, was hat das denn wirklich mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wo holt es mich ab? So, es ist schön, schöne Worte zu hören, die mal geschrieben worden sind. Das möchte ich gar nicht missen. Und es ist ein Kulturgut und das soll auch weiter bestehen bleiben. Aber wie oft hast du halt wirklich Abende, wo du denkst, okay, das ist jetzt so elitäres, hochgestochenes, weiß ich nicht, so Pseudo-Wichtig-Getue. Aber es hat ja letzten Endes nicht mit der Lebensrealität von dir und mir zu tun. Und von den meisten Kunstschaffenden sowieso nicht. Mal ganz geschweige von normalen Menschen.
Und im Prinzip wollen wir eigentlich da rausgehen. Oder der Gedanke ist, da rauszugehen. Und die Leute sind auf einmal im Gespräch und reden miteinander und können etwas verändern. Kannst du dich noch an Geske Hohe-Vellmars erinnern? Mhm. Natürlich kannst du dich an Geske Hohe-Vellmars erinnern. Das ist eine alte Rest in Peace. Ja. Unsere alte Gesangslehrerin. Genau. Und die hat mal gesagt, Theater und Kunst soll immer die Blaupause des Zeitgeistes sein.
Oh wow.
Und das fand ich so, hey, also das ist etwas, was trotzdem auch noch nach 15 Jahren in meinem Kopf bleibt. So und immer wenn es halt so, bist du jetzt gerade Artifati oder bildest du jetzt etwas ab, was wirklich den Zeitgeist präsentiert
so.
Und wo Menschen dann auch sich selber drin wiedersehen und irgendwie sagen, ich möchte genauso sein wie die Person oder ich hasse die Person, weil die so ist wie
Leute, die ich kenne.
Oder wie Leute, die ich kenne.
Ja, ja, klar. Und das hast du voll bei keiner Aufstiegsgeschichte. Also du hast wirklich jeden Abend teilweise noch sehr altes Bestandspublikum, in Anführungszeichen, also Abonnenten, die aber auch nicht genervt sind von dem Stoff. Also die dann auch super gebrechlich sind, aber dann irgendwie noch aufstehen und Standing Ovations geben. Und was dann super schön ist zu sehen, ist nach jeder Vorstellung, dass da so sau junge Menschen, wo du siehst, die haben nichts mit Theater zu tun, weil sie es dir auch sagen, weißt du, Bro, das war mein zweites Mal im Theater, wow, weißt du so? Also du hast so einen geilen, so eine geile Synergie von so alten Menschen, die Theater in Anführungszeichen kennen und von so ganz jungen Menschen, die für die Theater was Neues ist und die treffen sich da und reden und tauschen sich aus und alt lernt von jung und jung lernt von alt und es ist wirklich schön. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Deswegen kommt.
Und dann gehe ich nochmal wieder ein bisschen zurück und versuche mal eine Balance zu bekommen zwischen der Privatperson José und dem Theaterstück und frage eine sehr schwierige Frage, was bedeutet Armut für dich?
Kein Geld haben. also klar, man kann es jetzt sehr metaphorisch nehmen und was Schönes sagen, wie wenn du keine Freunde hast, bist du arm. Aber so straight up, mir hat es nie an Liebe gefehlt, mir hat es nie an tollen Freunden gefehlt oder an schönen Menschen in meinem Umfeld. Aber es hat halt schon immer irgendwie vorn und hinten mit kurzen Phasen, wo es dann auch nicht so war, warum auch immer. Aber kein Geld haben. So, keine Kohle haben, keine guten Möglichkeiten haben, sich irgendwie auch da so rauszuarbeiten. Also, weil die Lebensrealität ist halt so. Wenn du arm geboren bist, wirst du wahrscheinlich arm sterben. Ich hab schon mal gesagt, aber.
Hast du schon mal gesagt?
Ja.
Hast du dich oft als arm empfunden? Dass man sagt, oh, irgendwie nicht arm dran, arm ab.
Tatsächlich, dadurch, dass meine Mutter nie wollte, dass ich dann in Groß-Lohe zum Beispiel zur Schule gehe oder in den Kindergarten.
Was heißt Groß-Lohe?
Groß-Lohe ist so ein Viertel, ein Randgebiet von, es ist so ein sozialer Brennpunkt am Rande von Rahlstedt. Kurz vor Schleswig-Holstein. Ja, ein bisschen kleiner und, aber ja, ähnlich. Okay. Ähnlich wie jeder soziale Brennpunkt im Prinzip so. Und dadurch war ich auch immer ein bisschen Fremdkörper, sag ich mal. in Groß-Lohe selber. Also ich habe nie viel mit den Kids aus dem Viertel zu tun gehabt, so, sondern meine Mutter hat immer dafür gesorgt, dass ich halt einen Ort weiter zur Grundschule gehe. So, dann war ich aber so gefühlt der einzige Ausländer an meiner Grundschule, was dann auch scheiße war. Wenn ich Geburtstag gefeiert habe, haben die wenigsten Eltern haben ihre Kinder dann zu mir gelassen, weil es einfach zu viel. Wir sind halt nicht irgendwo schwimmen gegangen, sondern mein Geburtstag war dann halt bei uns in der Platte in unserer Wohnung und dann auf den Spielplatz gehen. Aber da sind halt auch diese anderen Kinder, die bösen Kinder in Anführungszeichen. Ja, aber es ist aber ja so.
Also deine Mutter hat das ja nicht aus Bösartigkeit
gemacht. Nein, im Gegenteil. Nein, ich bin ja auch mega dankbar dafür. Hm. Ich will nur sagen, dass dadurch mir schon, ich hätte es wahrscheinlich in dem Alter nicht so definiert als, ach, die kommen nicht, weil ich arm bin. Hm. Aber ich glaube, ich habe früh gelernt, was es bedeutet, gewisse Einschränkungen zu haben, einfach, weil man weniger Kohle hat.
Ja. Hast du ein Abi gemacht?
Ich habe ein Fachabi gemacht.
Du hast ein Fachabi gemacht. Mhm. Und bist du nach dem Fachabi direkt auf die Schule für Schauspiel gegangen?
Nee, ich habe noch fast ein Jahr in Barcelona gelebt.
Freunde.
Praktikum gemacht.
Echt? Als was?
Als Hotelrezeptionist. Hotelfachmann.
Witzig, das wusste ich gar nicht.
Ja. Ja, ich war nie großkriminell, ne? Also wirklich nicht.
So halt kleinkriminell. Nee,
ja, so kleinkriminelle Sachen, so mal schnell.
Von uns allen.
Eine schnelle Mark machen, hier und da vielleicht mal was so, ne, was einen guten Zugang zu irgendwelchen bestimmten Sachen zu haben. Und
die gute Kleinkriminalität, die man
so
hat.
Genau. Ja. Aber es war, und ich hatte halt so eine Phase, weil ich, wie rolle ich das auf? Ich war in der vierten Klasse, 10 Jahre alt, und da habe ich wirklich aus Versehen, das klingt jetzt doof, aber da habe ich einem anderen Jungen den Kiefer gebrochen. Hm. Es war sehr rutschig, es war im Winter, es war so ein kleiner, sehr, sehr flinker, so ein, weiß ich nicht, so ein Eichhörnchenjunge, der so schnell war, und ich war halt ein kleiner, dicker Junge, und der hat mich halt immer geärgert. So, ja. Ne? Fettsack, kriegst mich nicht. Und an dem Tag dachte ich so, nein, heute kriege ich dich. Und dann bin ich ihm hinterhergerannt vom Pausenhof in die Pausenhalle, und da war alles rutschig, und dann habe ich ihn so systematisch den Weg abgeschnitten, bin so von Tisch zu Tisch, bis ich ihn irgendwann in der Ecke hatte, und dann habe ich meine Augen zugekniffen und wollte nur zutreten, aber ich wollte ihm halt gegen das Bein treten oder so, und er ist voll ausgerutscht und mit seinem Gesicht voll auf meinen Fuß gefallen. So.
Ja klar, wie es immer ist.
Wie das so ist. Dann bin ich von Frau Bach, werde ich nie vergessen, meine Tutorin, die war Pausenaufsicht, hat mich am Ohr ins Direktorenbüro gezogen und meinte, er hätte gerade mit voller Absicht Kevin, ich glaube, der hieß Kevin, ins Gesicht getreten, als er auf dem Boden lag. Und ich war, für mich war das surreal, weil ich dieses ganze Blut und so, das war too much für mich auch, weißt du?
Kinder loten ihre Grenzen aus, Kinder spielen, Kinder machen ihr Ding, und aus Versehen passiert dann.
Genau. Es war nur heavy, weil meine Mutter danach auch irgendwie nicht mich bestraft hat oder so, sondern einfach nur so übertrieben, diesen Blick werde ich nicht vergessen, wie enttäuscht sie mich angeguckt hat. Und das war so dieses Gefühl von, als ob sie irgendwas falsch gemacht hat. Also auch so, dass ich ohne Vater bin oder was auch immer. Ich habe gemerkt, dass sie diese ganze Schuld auf sich gerade nimmt. Und dann war ich sehr, sehr ruhig. Und dann war ich erstmal Mobbingopfer tatsächlich auch. Also als ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin, ich war auf der Erich-Kästner Gesamtschule in Farmsen, das war noch ein Stadtteil weiter, hatte ich in der ersten Woche so eine blöde Keilerei mit so einem Mitschüler, der halt aus der Gegend war und die ganze Zeit mein Kumpel Jeffrey beleidigt hat, der von mir aus dem Viertel war, so mein einziger Freund sozusagen auf der Schule, und der war noch ruhiger als ich. Und dann habe ich mich quasi für ihn gerade gemacht, und dann ging das alles auf die Pausen, also von der Unterrichtsklasse dann auf dem Pausenhof, wir haben ein bisschen diskutiert. Dann kam so ein anderer Junge, ein älterer, und war so, was hier los? Kolja hieß der Mitschüler. Was hier los, Kolja? Und dann war ich so, hä, warum mischst du dich ein? Du hast doch gar nichts damit zu tun. Und das hat schon gereicht, damit die Älteren mich packen und dann auf den Boden gedrückt haben und mich halt, also malträtiert haben. Und das halt über Wochen und Monate. So, ich war richtiges Mobbingopfer, so mit richtig Scheiße. Und dann, ich war aber halt so ruhig und noch so dieses Bild des Gesichts meiner Mutter, diese Schuld, die sie auf sich genommen hat, so dass ich auf jeden Fall nicht nochmal irgendwie aus der Reihe tanzen wollte. Mm. Und mich dann so egal, ich habe es einfach über mich ergehen lassen.
Ja.
Das geht dann halt bis zu einem gewissen Grad, ne? Denn irgendwann war es halt, war ich halt nicht nur mehr dick, sondern wahrscheinlich auch kräftig und so. Und dann fing halt, weiß ich nicht.
Du meinst halt, dass sich dein Körper auf einmal definiert hat und auf einmal der José, der du jetzt bist. Also du bist
ja so mehr und mehr. Also, vielleicht noch nicht der, aber ich hatte dann auch coolere Freunde, sag ich mal. Ich war dann auch viel endlich mit so, also muss man auch sagen, ne? Ich hatte Migrantenfreunde oder Ausländerfreunde, wie auch immer du das nennen möchtest. Aber halt, dass man wirklich sagen kann, okay, das sind meine Jungs, das ist mein Rücken, das ist meine Gang oder sowas. Gang ist jetzt ein sehr weit gegriffenes Wort, finde ich, aber so, das sind meine Clique, weißt du?
Als Teenageralter kann man schon Gang sagen. So, verfühlt sich halt auch so an.
Das ist meine Clique, so, das fing dann so mit 15 an oder so, und dann wurde ich auch durchaus Täter, also so von Opfer zu Täter. Täter jetzt auch nicht so, dass ich irgendwelche Leute gemobbt habe oder so, aber ich habe mich halt viel geprügelt dann und so. Und dann, wie gesagt, so kleinkriminelle Sachen gemacht, weißt du? Also jetzt nichts.
Ah, ich verstehe,
nichts,
wie wir jetzt auf Barcelona kommen.
Genau. Und das war so eine Phase, wo es halt schwer war, weil dann auch viel von Schulen geflogen. Ich konnte ganz gut die Unterschrift meiner Mutter fälschen. Und dann war ich.
Alter, wie oft bist du von der Schule geflogen?
Ich war innerhalb von 2 Jahren war ich auf 4 verschiedenen.
4?
Ja. So alle paar Monate bin ich geflogen. Und ich habe halt immer schön Unterschrift gefälscht. So. Mhm. Ja, und dann, dann wurde ich, dann war ich 18. Und dann war so, irgendwie hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Dann war ich auf der höheren Handelsschule in Steilshoop. Also quasi in meinem Viertel wieder so. Und habe irgendwie verstanden, dass man nicht immer unbedingt den Lauten machen muss, sondern weil ich immer Pleatsch war. Also ich war immer schlau genug. Das war nie das Problem, dass mich die Arbeiten überfordert haben. Aber ich hatte halt so viele andere Sachen im Kopf. Und dann ADHS und alles andere war spannender, als irgendwie sich auf die Schule konzentrieren. Aber da hatte ich so ganz viel Stolz darin, dass ich gute Noten geschrieben habe, dass meiner Mutter sozusagen auch sie gesehen hat, dass ich irgendwie vorankomme im Leben. Und dann waren wir nach meiner Abi-Feier waren wir in einem Club mit ein paar Freunden. Und ich hatte getrunken und hatte den Wagen meines Vaters. Und ein Freund von mir ist dann den Wagen gefahren, der nicht getrunken hat. Und dann gab es noch so ein 10-minütiges Stück, was ich hätte fahren müssen zu mir. Ne? Und ich war so, das fahre ich, mach dir keinen Kopf. Aber mein Kumpel Farid war so auf, nein, Bro, geht nicht. Ne? Ich habe nicht getrunken, ich fahre dich nach Hause, mach dir keinen Kopf. Und dann hatten wir einen ganz harten Autounfall, weil er über Rot gefahren ist, versehentlich. Da war nicht so ein sicherer Fahrer, um ehrlich zu sein. Es war auch Selbstschutz, dass ich selber fahren wollte. Und dann wurden wir hinten erwischt vom Auto, haben uns dreimal überschlagen und sind aus der Seite hängen geblieben. Ja. Und dann, mein Kumpel war komplett nicht ansprechbar. Also der war psychisch, ne? Uns ist beiden Gott sei Dank nichts passiert, wirklich. Also wir waren angeschnallt und ich hatte einen Kratzer an der Hand, er hatte gar nichts. Aber er war unansprechbar, er war so zitterig. Und ich meine, so, Farid, mach dir keinen Kopf, ich bin gefahren. Ist alles gut, ist der Wagen von meinem Vater, ich bin gefahren, mach dir keinen Kopf. Und dann haben die mich pusten lassen und ich hatte 0,5, wurde ich halt Ausnüchterungszelle mitgenommen und so. Und das war so, da war ich länger nicht mehr drin gewesen und so, und dann war ich so, fuck. Und das war, genau, warum komme ich jetzt darauf? Weil mein Plan war eigentlich, du machst die höhere Handelsschule, dann hast du den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Aber um das vollwertige Fachabitur zu machen, brauchst du noch ein Praktikum oder eine Ausbildung oder was sozusagen das vollendet. Und mein Plan war es eigentlich, mir von irgendeinem Kumpel, von seinem Onkel, von dem, die haben mehrere so Autobusbetriebe, wo sie Bus an- und verkauft, bla bla, weißt du? Dass ich mir da einfach einen Wisch hole und eigentlich so ein halbes Jahr chillen kann.
Ja.
Und als ich dann in der Ausnüchterungszelle war, war ich so, fuck, wenn ich jetzt hier noch so ein halbes Jahr in Hamburg zu viel Zeit habe und zu viel auf dumme Gedanken kommen kann, so, dann nimmt das kein gutes Ende. Und meine damalige Freundin hatte sich schon dieses Praktikum in Spanien klargemacht über so ein Internetportal. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Habe ich mich am nächsten Tag auch da angemeldet und auch entschlossen, nach Spanien zu gehen mit ihr sozusagen. Deswegen war ich in Barcelona.
Ah.
Mhm. Und da, es geht noch weiter, sorry.
Nee, ist gar kein Problem.
Und da bin ich dann, in so ein Internetcafé gegangen. Genau, weil es war quasi im Prinzip war so, was machst du jetzt mit deinem Leben?
Hm.
Bist du Schifffahrtskaufmann? Naja, mein Englisch ist sehr gut, mein Spanisch ist halt Muttersprachler-Level und Deutsch ist auch ganz passabel. Und dann dachte ich so, na, wieso nicht so für Hapag-Lloyd oder so irgendwo in Miami, so die Europa, Südamerika, USA, Konecke klären, könnte ich mir vorstellen, so nach dem Motto. War schon immer so ein kleiner Ami-Fan als Kind, irgendwie, weiß ich nicht, MTV Generation wahrscheinlich. Und genau, und oder machst du das, was dir eigentlich liegt, weil du eigentlich immer der Klassenclown warst, dann warst du irgendwann der Klassenentertainer. Das war für mich ein Unterschied, weil es war halt nicht nur Frau Lehrerin, sie sind eine blöde Kuh, sondern ich konnte wirklich mit Witz, konnte ich dem Parole bieten und hatte mein Repertoire und war auch, egal, wenn wir unterwegs waren mit den Jungs abends am Wochenende, irgendwo getrunken haben oder so. Ich war immer der Redensführer, ich habe immer die Jokes gemacht. Und es hat mich früher auch tierisch genervt, wenn eine andere Gruppe von Jugendlichen da war, wo es da einen gab wie mich. Also ich musste dich ausstechen. Heutzutage kann ich mich voll zurücklehnen und entspannen und andere Leute witzig und scheinen lassen. Aber damals ging das für mich gar nicht, weißt du? Und dann war ich halt in Barcelona und war so, was mache ich jetzt? Werde ich Schauspieler? Jeder hat immer gesagt, ey, du bist so ein Schauspieler, alle Lehrer immer. Okay, fuck, doch, ich habe da Bock drauf. Und dann habe ich das da eigentlich für mich die Entscheidung getroffen, bin dann in so ein Internetcafé gegangen, wo nur Marokkaner und Senegalesen waren, die in die Heimat telefoniert haben, bin zu dem Typen gegangen und meinte so, ey, gib mir mal einen Rechner. Und dann hat er mir Rechner Nummer 3 gegeben, so ein Computer. Das ist lange vor, liebe Kinder, die zuhören, das ist lange vor Social Media und Smartphone, also wirklich noch mit diese Röhrenbildschirme.
Ja, weißt du? Klar.
Und dann bin ich auf Google gegangen, das war 2007, bin auf Google gegangen und habe gegoogelt Schulen für Schauspiel in Hamburg. Und als erstes kam die Schule für Schauspiel Hamburg, logischerweise, wo wir dann auch waren.
Ja.
Da habe ich mir das Schulprofil durchgelesen, habe natürlich nicht einen Gedanken daran vergeudet, dass die da sowieso nur positiv von sich schreiben werden. Wusste auch nicht, dass man es staatlich studieren kann und so. Ich hatte keine Ahnung, wirklich. Und war so, die ist es, die muss es sein. Und dann meinte ich zu dem Typen, ey, mach mir mal eine Leitung nach Deutschland frei. Hab da angerufen, dann ging die Sekretärin rein und ich so, hey, mein Name ist José, ich will Schauspieler werden. Und sie so, ja, da sind Sie hier richtig. Ich so, ja, ja, aber ich will das unbedingt machen. Ich bin noch in Barcelona, aber ich muss das machen. Okay, wie lange sind Sie denn noch in Barcelona? Ja, noch ungefähr ein halbes Jahr, aber ich muss das machen. Ja, dann melden Sie sich doch, wenn Sie wieder da sind. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, danke schön. Aber ich war so hyped. Innen drin, ich war so aufgeregt, weil das für mich war das der Moment, wo ich gesagt habe, ich mach das. Und dann habe ich es auch gemacht. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, nach dem Praktikum, bin direkt zur Schule dahin gegangen. Dann
hast du ein Vorsprechen gehabt?
Hab ein Vorsprechen gehabt, ja, und habe dann angefangen.
Weißt du noch, was du vorgesprochen hast?
Nee.
Weißt du nicht mehr?
Nee, ich bin, ja, Mann, es gab.
Oder war das so ein Theaterkurs?
Ja, es war so eine Art Theaterkurs, aber wie sagt man? Ich bin da hingegangen, es gab diesen Theaterkurs, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Orientierungskurs oder sowas?
Orientierungskurs.
Genau, irgendwie so ein Ding war
das. Vorsemester.
Genau, das waren so, ich weiß, einen Monat oder so, oder ja. fünf Wochen, wo man hingegangen ist. Und ich habe es auch anfangs gar nicht gecheckt, ich dachte, ich bin schon auf der Schule so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Und war dann auch so, hä, aber ist das nicht mehr und so, und dann wurde mir es da erst erklärt und dann meinte aber die Lehrerin, meinte auch schon so, mach dir mal keinen Kopf, so nach dem Motto. Und dann wurde ich halt mit Kusshand, will ich mal sagen, da angenommen und hatte eine sehr geile, schöne, tolle Zeit. So bin ich auf der Schauspielschule gelandet. War das die Frage? Ich glaube nicht. Aber
nee, das war nicht die Frage. Die Frage war nicht in Barcelona. Also, aber es hat sich.
Ach so, ja schon, aber das hat sich ja quasi.
Sich,
ja.
Also du hast dich halt in dem Moment selbst erklärt, dass wenn du hier weitergeblieben wärst,
genau.
Hättest du zwei Möglichkeiten eigentlich gehabt. Entweder du willst den einfachen Weg, der aber mit sehr vielen, sagen wir mal, dramatischen Schwierigkeiten gewartet ja. hätte oder du willst einen interessanten anderen Weg. Krass. Hat dich das niemals gestört oder niemals abgeturnt, dass du von dir aus ja selbst gesagt hast, du bist eigentlich ein Mensch mit wenig Geld, aber ich studiere jetzt etwas, wo wir auch für damalige Zeiten halt relativ viel Geld bezahlen ja, mussten. Ich meine, das war ja
Ich habe ja auch nicht beendet deswegen.
Ich weiß.
Ja.
So, wir sind ja. Ich weiß, darfst du das erzählen, dass du die nicht beendet hast?
Oder ja, steht ja. Nee, also, wir sind auch Chico. Ich hatte letztens meinen Redemption-Talk mit Jan Oberndorf. Shoutout an der Stelle. War ein sehr schönes, auch sehr emotionales Gespräch, wo ich dann endlich mal die Hosen runtergelassen habe. Weil es war für mich damals so, ich hatte Gerichtskosten zu tragen und konnte mir dementsprechend die Schule nicht mehr leisten. Mhm. Und mir war das aber so unangenehm, weil ich das erste Mal in meiner schulischen Laufbahn, auch wenn es keine normale Schule ist, in Anführungszeichen, aber auf der Schauspielschule so gepunktet habe mit dem, wie ich bin und mit dem, wie ich sein kann. Und so ein schönes Bild von mir, Entschuldigung, so ein schönes Bild eigentlich von mir auch selber bekommen hatte. Und auch von der Schulleitung her und so. Alle haben mich geliebt und ich habe auch alle geliebt.
Ich habe dich gehasst.
Echt?
Naja, gehasst nicht.
Aber du wirklich? Hast
mir voll auf die Eier.
Wirklich?
Ja.
Boah, du
am tust Anfang.
Mir gerade voll weh, Bro.
Nein,
ich dachte, du mochtest mich richtig gerne. Naja, okay. Außenwirkung.
Nee, anders. Also, das ist, vielleicht ist es mit dem Hass ein bisschen hart, aber ich fand's, ich hab's damals, nimm dir einen Schluck Wasser. Sorry jetzt, ja, nee, eigentlich habe ich überhaupt gar nicht gemocht. Nee, anders, ich hab das Gefühl gehabt, das, was du ja auch erzählt hast, ich hab noch ein bisschen, das, was du ja gerade erzählt hast, es hat dir oft immer, oder ging dir halt oft auf die Eier, wenn andere Leute lauter waren als du.
Safe.
Und das war bei mir so dann der Punkt, weil ich halt auch diese Situation hatte, ich musste mir diese Schule irgendwie leisten können, also bin ich in der Zeit, in der ich nicht auf der Schule war, durchgehend am Arbeiten gewesen
ja.
Und war dann halt immer entweder erstens komplett übermüdet und zweitens habe ich dann in diesen Punkt gehasst, wo dann so, José, kommst du heute oder kommst du heute nicht? Und wenn er dann kommt und wenn er dann zu spät kommt, dann ist der hier aber die Person, die in der Klasse so zum größten Teil immer die Aufmerksamkeit haben wollte. Dann habe ich gesagt, Alter, Digga, halt, hast du es niemals mitbekommen? Ich sage, bitte halt dein Maul, Alter.
Ja, aber ich habe es nicht so böse genommen, glaube ich. Nein, tatsächlich,
ich weiß,
etwas, was ich öfter in meinem Leben gehört habe, was ja auch fair ist, Mann. Ich bin ja kein komplizierter Mensch in der Hinsicht. Ich weiß ja, dass ich manchmal drüber bin und zu laut bin. Aber ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, wenn man mir das sagt.
So, aber ich habe es damals...
Aber ich dachte tatsächlich, okay, vielleicht...
Nee, aber ich
weiß schon, was du meinst.
Weißt du, aber ich habe es damals nicht verstanden, dass das vielleicht ja auch ein Punkt ist, dass zum Beispiel der Punkt des Bezahlens ja eigentlich auch von woanders herkommt. Weil für mich als Person damals noch irgendwie, und ich glaube, ich war damals noch super eingeschränkt und habe nicht mich nach außen geöffnet und war nur für mich, war es irgendwie klar, jeder schafft das. Wenn er es will, kann das jeder schaffen. Ich schaffe das auch, jeder schafft das so. Und ich fand ja schon, also was ja auch klar war, du warst auf der künstlerischen Ebene, warst du uns vielen, noch mir, so weit voraus, weil du warst halt ein Top-Entertainer und klar, du hast halt eine krasse Stimme, auch im Gesang, so, und es war so, wow, dem ist das so Gott gegeben und der macht so sein eigenes Ding daraus, ich komme, wann ich will und wenn ich bezahle, dann bezahle ich halt nicht und so. Und vielleicht ist das halt so ein Punkt, der mit reingestrahlt hat und den ich aber noch nicht so richtig greifen konnte, dass man auch sagen konnte, ja, vielleicht ist das Thema Geld ja auch noch ein viel größeres als...
auf jeden Fall ein anderes, ja. Oh, ja. Aber deswegen war für mich zum Beispiel auch, wie soll ich das sagen? Ich meine, ich habe so viele andere Sachen zwischendurch gemacht. Ich hatte letztens gerade eine Unterhaltung diesbezüglich. Deswegen ist das, glaube ich, ein interessanter Punkt. Ich habe mich schon von dem Moment, wo ich auf der Schauspielschule war, eigentlich von dem Moment, wo ich in dem Callcenter in Barcelona war, war ich schon Schauspieler. Also... ich musste noch viel lernen, keine Frage. Und ich lerne auch immer noch. Das möchte ich gar nicht missen. Aber es war für mich klar, ich werde das machen und es gibt keinen Plan B. Und egal, was ich sonst gemacht habe, Bruder, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe im Puff gearbeitet, Digga.
Du hast im Puff gearbeitet?
Ja, ich war Wirtschafter.
Darf das deine Mutter wissen, wenn sie den Podcast
hört? Nein, sie versteht kein Deutsch. Wenn ihr keine spanische Übersetzung
habt, ist alles sorry, gut. Ey, gar kein Problem. Aber wir hatten unsere Arbeiten.
Nein, aber verstehst du, ich habe Toner verkauft per Telefon, ich habe geputzt, ich habe alles Mögliche gemacht und trotzdem habe ich mich auch in der Zeit nach der Schauspielschule, wo ich all diese Jobs hatte, war es für mich nie so, dass ich nicht mehr Schauspieler bin. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja.
Ich verstehe, ja, nee, ja. Du denkst gerade drüber nach, aber ich verstehe, was du meinst. Das wäre nämlich noch eine Frage, weil ich ja auch sehe, du hast ja selbst auf deinem Instagram-Kanal ein Reel, wo du halt Taxi fährst. Und da wäre meine Frage eigentlich, wenn du das beantworten wollen würdest, ist das ein Influencer-Gag oder bist du nebenbei, fährst du wirklich Taxi um?
Das ist nie ein Taxi gewesen.
Ah, so, ich dachte so,
ein Taxi gewesen, es sind immer irgendwelche Autos, aber von drin sieht man das halt nicht. Und tatsächlich, das erste Reel habe ich sogar als Beifahrer im Taxi gedreht.
Ah, okay.
Deswegen habe ich so vielleicht sogar ein, zwei Geräusche, die dann real sind. habe ich einen Taxifahrer, habe ich gefragt, ob ich kurz was aufnehmen darf.
Ja.
Und ob er auch noch kurz was zwischenrein sagt. Und dann habe ich das so aufgenommen, ja. Naja, das ist ja auch eine Kunstfigur. Ich bin ja nie ich José Taxifahrer, sondern das ist einer meiner Rollen. Das ist Fereydoun Farhani, eine iranische Taxifahrer. Weil davon in Hamburg, es gibt ganz viele. Und ja, dann habe ich das gemacht. Eine Zeit lang.
Ist der auch Teil von deinem Stand-up-Comedian-Programm?
Es ist eine True Story. Also,
wie ist eine True Story?
Der Charakter ist irgendwann. Ja, da waren wir 17 oder 18, hatten durch kleinkriminelle Sachen gerade ein bisschen Geld gemacht. Und waren in Farmsen und wollten nach Bergedorf, nach Wentorf, ins Viva, ins so ein Großraumdisco gewesen. Und dann hatten wir halt Geld, deswegen haben wir direkt ein Taxi genommen, waren halt drei junge Migranten, die sich am Rande der Gesellschaft fühlten und haben halt so diesen typischen, Migra-Talk gehabt auf, Digga, in Deutschland, wir werden nicht ernst genommen, wir haben keine Möglichkeiten, um sich so selbst zu rechtfertigen, warum man die Dinge macht, die man macht. Und dann schaltete sich irgendwann der Taxifahrer ein und meinte, haben Sie recht, junger Mann? In Iran, ich habe Ingenieurwesen studiert, ich habe Mathematik studiert, ich habe Jura studiert, hier, ich fahre Taxi. Wir Iraner, wir sind gebildete Menschen, wir sind Akademiker, wir sind keine dumme Menschen, so wie Türken zum Beispiel. Also auch dieser Rassismus unter Randgruppen, ne?
Ja.
Und der Bruder hatte voll vergessen, was er gesagt hat. 5 Minuten später guckt er mich an und sagt, sind Sie Türke? Das ist eine True Story, das meine ich. Und dann habe ich das tatsächlich als Stand-Up auch diese Story erzählt, ne? Also keine Ahnung, ich glaube, der Aufbau des Bits ist, jemand schon mal Taxi gefahren, dann kennt die 100% iranische Taxifahrer, so nicht mal ein sonderlich guter Übergang. Und dann habe ich diese Story erzählt und daraus ist dann halt dieser Charakter entstanden. So.
Der ist wundervoll.
Danke.
Finde ich, witzigerweise bist du halt Chilene und kannst das trotzdem, weil das ist halt deine...
Ja, ich habe in meinem Herzen, muss man sagen, also ich kann auch ein bisschen türkisch und mein Leben lang waren halt sogar türkische Menschen, sprechen mich immer auf türkisch an, weil ich aussehe wie ein Türke und fair enough, ich liebe das auch. Aber so, ich hab schon sehr lange durch das Aufwachsen in Hamburg eine sehr krasse Connection zu Afghanen und vor allen Dingen zu Iranern auch so, ne? Die sprechen ja fast die gleiche Sprache sozusagen. Unter anderem.
Kommen wir auf eine andere Ebene, und zwar hast du ja gerade schon Rassismus untereinander gesprochen. Hast du das Gefühl, dass sich gerade in Deutschland etwas verändert hat in Bezug auf Rassismus, dass du auch mehr fühlst, oder ist es immer so gleich geblieben? Bei mir war es halt so, wenn ich jetzt so auf die Schule für Schauspiel gucke, so um so 2008, 2009, dann ist das schon, dann waren wir schon eine sehr mischnittige Klasse, also wenn man es mal so sagen
kann. Bis auf weniger auf der Schule, ja.
Bis auf weniger auf der Schule.
Weiß und deutsch.
Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass so Rassismus so allgegenwärtig gewesen ist, wie er heute ist.
Ich glaube,
ich bin halt super privilegiert. Ich glaube, ich bin weißer Europäer.
Es ist wie mit der Armut. Es ist ja nicht so irgendwie, dass du das von vornherein irgendwie so klar definierst. Aber es sind natürlich gewisse Dinge, wo bei dir strukturell auch Zuständigkeitsbereiche enden einfach. Oder
wie meinst du das?
Keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht so krass von mir drauf schließen, weil ich bin ja sogar in dem Kontext, würde man sagen, unabhängig von meinem Aussehen, wenn es jetzt nur um meinen Namen geht, bin ich ja sogar einer von den guten Ausländern.
Weil du einen spanisch klingenden
Namen hast. Ja, genau, also portugiesisch klingende oder spanisch klingende Nachnamen haben ja weitaus weniger Probleme, als wenn du jetzt einen türkischen, arabischen oder iranischen Nachnamen, iranischen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einen türkisch klingenden oder was weiß ich, afrikanisch klingenden Nachnamen hast, weißt du? Aber durch die Art und Weise, wie ich halt aussehe und auf Menschen wirke, klar, hab ich hier und da auch Rassismus erfahren. Und ich glaube, dass man heutzutage, auch durch Social Media und durch die Aufklärung, die man teilweise die Möglichkeit hat, so viel Lebensrealitäten mitzubekommen, manchmal auch viel zu viel, um ehrlich zu sein, hat man, glaube ich, ein krasseres Bewusstsein als Migrant dafür, was es bedeutet, strukturellen Rassismus ausgeliefert zu sein. Als im Vergleich dazu, wie ich es vielleicht hatte, als ich klein war. Dass ich das gar nicht so sehr mitbekommen habe. Aber wie teilweise meine Mutter nicht wirklich ernst genommen worden ist auf irgendwelchen Schulveranstaltungen, ne? Also sei es Elterngespräch oder was auch immer, weil sie halt nicht die Sprache sonderlich gut kann. Und genau, und dass man da halt nicht wirklich ernst genommen wird, zum Beispiel.
Hast du das Gefühl, dass du eine Bringschuld hast?
Als Ausländer?
Nee, gar nicht als Ausländer, so als Sohn. Also als
an meine Mutter?
Ja.
Schon, ja. Schon. Obwohl sie das, glaube ich, nicht so sieht.
Ja, aber ob sie aber das so sieht oder nicht, das ist ja scheißegal. Die Bringschuld, die kommt ja von.
Ja, klar. Nee, ich denke schon. Also ich habe schon voll das Gefühl, dass ich es auch durchaus finanziell irgendwie schaffen will, in Anführungszeichen. Was jetzt, das ist jetzt auch nicht mehr der MTV-Dream irgendwie, dass ich 5 Autos brauche oder so. Aber weißt du, was weiß ich? Ich meine, jetzt im Zuge dessen wäre es schon geil. Du hast es vorhin angesprochen. Es gibt bestimmte Länder oder es gibt bestimmte Möglichkeiten, auch auf medizinischer Ebene, die, wo du in Deutschland als Geringverdiener oder in Armut lebender Mensch, der nur, was auch eine geile Sache ist, darf man auch nicht missen, gesetzlich versichert ist, hast du einfach nicht. Und es gibt Länder, da gibt es bestimmte Möglichkeiten, das musst du aber selber tragen. Und da musst du halt, was weiß ich, 50, 60, 70.000 Euro investieren. Dafür hätte ich zum Beispiel gerne viel Geld, weißt du, um da eine Art Möglichkeit oder eine Art der Verbesserung aktiv in Angriff nehmen zu können.
Was ist der Luxus, den du dir gönnst? Was ist wirklich Luxus, wo du sagst, mir ist das wichtig, egal wie viel Geld das kostet, das ist trotzdem für mich wichtig, dass es da ist, auch wenn ich es vielleicht nicht habe, das Geld.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist, aber ich weiß auch nicht, ob es richtig oder falsch gibt. Ich glaube, ich habe ganz lange feiern. Ich habe ganz lange, war das, glaube ich, ein Luxus, der mir aber auch durch eine Sucht, also ich habe einfach lange Alkohol- und Drogensucht gehabt. Mhm. So. Und was heißt gehabt, als wäre das jetzt so ein abgeschlossenes Ding. Ich bin weg davon, so. Mhm. Ist auch immer noch ein Kampf. Und manchmal gibt es auch Rückschläge auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall ein Luxus, den ich mir eigentlich habe nicht leisten können, wo man dann aber trotzdem irgendwie das deichseln konnte, so, weil man dann zu sehr Bock drauf hatte. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, was du meinst. Ansonsten.
Bei mir wäre es vielleicht einmal so, es gibt so einen Punkt, ich hatte mal einen sehr, sehr guten Freund für eine Zeit lang und dann waren wir nicht mehr Freunde. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber so eine Phase, wo man halt irgendwie mit 9, 10 beieinander hing. Und ich war mal mit seinem Dad auf so einem Fluss und wir sind im Boot gefahren.
Okay.
Und ich werde nie vergessen, wie der Dad alkoholisiert.
Nicht so geil, sorry.
So mit seinem Sohn umgegangen ist, der halt das Paddel hat fallen lassen. Hm. Und habe das dann gesehen, ich habe geguckt, ich habe gedacht so, ich will nie so sein. Ich will nie diese Situation haben, so aus Frustration irgendwo nach unten zu treten.
Ja.
Das hat für mich irgendwie so einen Aufschwung gegeben im Sinne von, dass du möchtest das nicht sein. Und der Luxus, den ich mir zum Beispiel gönne, ist halt, weil ich das früher niemals gehabt habe, ist, ich möchte nicht sparen an Schuhen und Klamotten und an Essen.
Okay, ja.
So, in der Zeit, wo es halt nicht so gut lief, gerade so am Anfang vor der, also du bist halt hier in Hamburg und du hast halt dieses Etat, was die Schule halt von dir haben will. Ja, das heißt, du musst eigentlich für 3 verdienen. War es halt so, dass ich mich halt eine Zeit lang halt nur von Schwarzbrot und Camembert ernährt habe. Mhm. Und jetzt an so einem Punkt zu sein, wo man sagt, man geht mal gut essen.
Ja, klar.
So, oder man muss nicht mehr die Klamotten seines Bruders tragen, sondern wenn man geht irgendwo hin und kauft sich was. Das sind so Kleinigkeiten. Ich brauche halt echt nicht viel, aber das wäre so ein Luxus, den ich mir halt gönne, mal essen zu gehen.
Ja. Ja, ich finde gutes Essen auf jeden Fall unheimlich wichtig. Ich mache gerne, das klingt jetzt so selbstlos, soll es gar nicht so klingen, aber was mir sehr wichtig ist, zum Beispiel irgendwas Schönes für meine Freundin zu machen oder für meine Mutter. Also auch wenn es vielleicht mal knapp ist oder so, aber das möchte ich zum Beispiel auf jeden Fall nicht missen. Mal gut ausführen zum Essen zum Beispiel oder auch selber was Fancyes kochen oder so oder ein schönes Geschenk machen oder so. Ich finde Reisen ist auch so etwas, was ich auf gar keinen Fall missen möchte.
Wo warst du das letzte Mal?
Das letzte Mal war ich das ist halt das Geile auch an dem Beruf. Wenn er so halbwegs läuft,
ja,
dann bist du halt oft an vielen Orten. Also ich habe, ich weiß gar nicht, mein letzter richtiger eigener Urlaub war Dominikanische Republik 2020. Hm. Aber in der Zwischenzeit war ich halt, habe auf Mallorca gedreht, ich habe in Prag gedreht.
Stimmt.
Ich habe, ja.
Witzig, du hast mit Lo und,
ach so, ja, genau,
mit Lo und Olli zusammen diese
Last Exit Schinkenstraße.
Last Exit, ja, Schinkenstraße gedreht.
Ja, und das Witzigste war aber, das war mein zweites Projekt innerhalb von einem Jahr, zwei von drei, wo ich auf Mallorca war. Also ich hab ein paar Monate vorher war ich schon auf Mallorca und habe König von Palma gedreht.
Ja.
Ja, und danach habe ich noch so eine Amazon Prime Real Life Doku-Drama von so einem Typen, der hieß, oh fuck, der hieß Joe Marx. Das war so ein Gangster aus den 90ern, der mal seinen Tod vorgetäuscht hat in Kolumbien. Und dann, also True Story, kam irgendwo aus Süddeutschland, hat dann lange in Hamburg zur glorreichen Zeit, sag ich mal, auf der Reeperbahn irgendwie Bordelle gehabt und so. Und ist dann, war im Knast. Als er rausgekommen ist, haben die ihn getappt. Also die waren ihm immer noch auf dem Fersen sozusagen, haben ihn so einen Undercover-Agenten irgendwie an die Hand gegeben. Und er sollte einen Deal machen mit Kolumbianern für Kokain. Und war dann aber ganz smart, hat es irgendwie geschafft, mit der Kohle nach Kolumbien sich abzusetzen. Wurde dann weiter verfolgt und hat dann seinen Tod vorgetäuscht. Also in Kolumbien zu der Zeit und nach wie vor leider gibt es ja genügend Leichen. Und dann hat er seinen Ausweis einfach zu so einer verbrannten Leiche gelegt. Und dann war er erstmal für die deutschen Behörden gestorben. Und hat dann in der Zwischenzeit, in Cali war das, mit dem Cali-Kartell richtig, also mit der Nummer 1, mit Gilberto Rodríguez Orejuela, der Nummer 1 vom Cali-Kartell, den ich dann quasi porträtiert habe in diesem Dokudrama, sind die sehr enge Freunde geworden und hat dann sehr lange sehr gut gelebt in Kolumbien, also sehr gut. Und dann witzigerweise durch Lokalpresse, er hat da irgendwie geheiratet und dann sind so Fotos von ihm aufgetaucht und dann hat die Hamburger Morgenpost, glaube ich, davon Wind bekommen. Und so ist er wieder ins
Rampenlicht.
Ins Rampenlicht der deutschen Justiz gesteppt.
Ach, witzig, durch die Dokumentation.
Nee, er hat in Kolumbien, er war tot.
Ja.
Also für die deutschen Behörden war er tot. Er hat aber da sehr gut weitergelebt und hat dann da eine Kolumbianerin geheiratet. Und die Lokalpresse war da, weil das sehr pompös und
okay.
Und dann wurden halt Fotos gemacht und so weiter. Und die Hamburger Morgenpost, so viel ich weiß, hat davon Wind bekommen und diese Bilder bekommen. Und dadurch ist er wieder ins Rampenlicht der Zivilschutzfahnder gekommen und wurde dann festgenommen in Kolumbien und nach Hamburg, also nach Deutschland wieder zurückgedingstet.
Crazy.
Ja.
Wenn du dich jetzt mal wieder zurückversetzt zu José, der 2007 sich durchgewählt hat und angerufen hat, gesagt, ich mache jetzt dieses Schauspiel. Wenn du dich jetzt da mal hineinversetzt und der guckt jetzt auf dich.
Mhm.
Was hat er denn eine Meinung von dir?
Oh, wow. Ich glaube, er wäre stolz auf mich, tatsächlich.
Ja.
Also stolz im Sinne von, oder weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was er für ein Bild von mir hätte. Aber I came a long way. So, ich war damals auf jeden Fall auch noch ein kleiner Homophober mit sehr starken Macho-Zügen da habender junger Mann, der die Welt erobern wollte und durch die Kunst, durch mein Schauspiel einfach so viele Menschen und Lebensrealitäten kennenlernen durfte. Und ich glaube, ein so viel besserer Mensch dadurch auch geworden ist, als der ich war. Ich war nie ein schlechter Mensch, glaube ich. Ich würde mich jetzt nie als schlechten Menschen definieren. Ich habe durchaus schlechte Dinge getan, ja. Bin auch nach wie vor nicht frei davon, dass ich bestimmt auch nicht für jeden irgendwas immer nur gute Dinge tue. Aber ich glaube, er wäre Er war glücklich und gleichzeitig der von 2007, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der von 2007 hat sich schon längst in Hollywood gesehen. So, weißt du, was ich meine? Der bestimmt, der hätte gesagt, Bruder, was los?
Ohne zu wissen eigentlich, was das für ein Weg ist.
Ja, genau, genau. Aber weil man das, woher sollte ich das denn wissen damals? Ich habe es damals angefangen, weil ich irgendwie Filme machen wollte. Ich wollte der nächste Robert De Niro sein oder weißt du, so was in die Richtung. Und Filme machen und das war ja auch alles ein Prozess. Ich habe dann irgendwann mein erster Kurzfilm, da war ich noch an der Schauspielschule, da gab es auch immer diese Wand mit so Ausschreibungen von so Medienakademien und Medienschulen, SAEs und sonst irgendwas, die ja eigentlich auch keine richtigen Filmschulen sind, die dann meistens nur so eine Art Filmkurs haben oder Kamera anbieten und so. Ja. Und da habe ich dann meinen ersten Film gedreht, das Ding hieß Barstow und ich habe es gesehen und war so, okay, Bro, du wirst niemals Filme machen. Du bist so schlecht. Und vice versa war es krass, weil auf der Bühne, auf der ich nie gestanden hatte, auf einmal so viel Wohlwollen zurückkam. Also ich habe auf der Bühne schon voll funktioniert. Mit meinem Körper und mit meinem Überschwänglichsein und reden und behaupten und senden und keine Ahnung, ne? So, das war alles etwas, was schon total funktioniert hatte. Aber vor der Kamera war ich noch so schlecht. Und dann hatten wir doch den Kurs mit Jens Roth.
Ja, Helden und Loser.
Nee, das war noch Animal Work und Source Tuning. Der erste im zweiten Jahr oder so. Und das war für mich voll der Knackpunkt, weil da habe ich erst so richtig verstanden, was eigentlich Kameraarbeit bedeutet und wie viel sie abverlangt im Sinne von alles weglassen. Also du musst im Prinzip nur deine Augen sprechen lassen und nur im Moment sein. Anders als auf einer Bühne, weil auf der Bühne musst du natürlich auch im Moment sein und du musst auch, es macht auch keinen Sinn, zu viel zu machen oder so, aber es ist eine andere visuelle, audiovisuelle Erfahrung als Zuschauer.
Voll, und auch eine ganz andere Arbeit als Schauspieler.
Hundertprozentig. So, Vladi hat das mal gesagt. Vladi hat mal gesagt, Bühne ist wie Marathonlaufen, Kameraarbeit ist wie 100 Meter Sprint. Beide dies laufen, aber braucht andere Atem.
Richtig.
Genau. Und das ist für mich voll so. Ich möchte weder das eine noch das andere missen. Aber nur um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, der damals im Callcenter saß und nach Hamburg telefoniert hat, hat sich ausgemalt, dass er jetzt irgendwie kurz eine Schauspielschule macht und dann mit seinem super Englisch sowieso schon direkt nach LA geht und da sowieso sofort entdeckt wird und in 2 bis 3 Jahren bin ich in Hollywood. So, das war das Gefühl.
Aber zwischendurch passiert ja noch Leben.
Genau, genau, genau. Und es passieren so viele schöne Sachen, die man ja auch nicht missen darf, sondern im Gegenteil ja auch sowas ausmachen. Und ja, und das ist deswegen, ich meine, so, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es. Es ist so schön, Menschen zu haben, die mit dir etwas durchleben und jeder hat sein Päckchen dabei, was ihnen am Tag passiert ist oder in der Woche davor. Irgendeine große Gehaltsbesprechung, die bevorsteht oder vielleicht sogar, keine Ahnung, man, deine Mutter hat Krebs, weiß der Geier was. Verstehst du, es sind so viele Lebensrealitäten, die da zusammenkommen und für diese paar Stunden durchlebt man irgendwas gemeinsam und man hört dir zu und ich weiß nicht, ob der Gedanke, dass man was verändern kann, zu romantisch ist, aber zumindest für diesen Moment hast du irgendwie diese Macht. Und das können große Filme natürlich auch, aber auf eine andere Art und Weise. Also der Weg dahin ist ja ein ganz anderer. Ein Film drehst du erstmal, du fängst den perfekten Moment ein. Und das ist auch eine wundervolle Arbeit, die ich nicht missen möchte, überhaupt nicht. Aber Theater ist schon auch, Theater ist the shit. Nein, wirklich, I mean it. Ich liebe das Theater. Und gerade wenn du dann, ich habe so viel Theater gemacht, was dann halt auch mal war, okay, du machst da zweite, dritte Geige und es ist irgendwie ein Stück, was schon 1000 Mal gemacht worden ist und so. Und das ist dann, du machst es, weil es ist immer noch besser als Kellnern. Aber dann hast du zwischendurch so Sachen wie keine Aufstiegsgeschichte oder auch, was ich in der freien Theaterszene in Zürich gemacht habe und so. Da, wo du so denkst, boah, das ist so geil und das ist so schön, dass Menschen das mit dir durchleben in dem Moment, weißt du? Ja. Deswegen, ich glaube, 2007 wär stolz, aber auch ein bisschen, oder warum keine Hollywood schon? noch.
Und was sagst du, was hat 2026 zu 2007?
Bruder, du hattest keine Ahnung. Du hattest nicht den blassesten Schimmer, Digga.
Schneid dir mal die Haare.
Ja, du warst ein kleiner Spinner. Und das ist auch gut. Ich glaube, das ist auch okay, dass ich damals ein kleiner Spinner war. Aber es ist auch gut. Ich glaube, es fühlt sich einfach gut an, an einem Punkt zu sein, menschlich vor allen Dingen, wo man so denkt, ey, du tust das, was du liebst, ne? Hm. Und auch diese ganzen Downphasen, wo ich nicht das getan habe, was ich so liebe, haben auch irgendwie dem geholfen. Also, ich glaube, das ist so das Besondere an Kunst oder an Künstler-Dasein. Egal, was du tust, es ist Fuel, es ist Stoff, wie nennt man das? Kraftstoff. Es ist Kraftstoff. Egal, welche echte Situation du im Leben durchmachen musstest, sie nährt dein Künstler-Dasein. Sie nährt die Authentizität, sie nährt die Kreativität. Und dann kommen Momente, wo du das umsetzen kannst. Und dann, ja.
Wenn Menschen dich fragen, was du beruflich machst oder was du bist, was sagst du dann?
Schauspieler.
Sagst du das mit stolzer Brust?
Ich habe es lange nicht gemacht.
Warum?
Also, ne, ich habe es immer gesagt, aber es war immer so ein, naja, also pass auf, wenn du ein richtig erfolgreicher Schauspieler bist, dann wird dich niemand fragen, was du machst. Ja. Weil jeder weiß, was du machst. Verstehst du?
Okay.
Das war so ein bisschen, wo ich mir da vielleicht selber eine Zeit lang im Weg gestanden habe und dann immer so, ja, Schauspieler. Weißt du, so, ja, aber wahrscheinlich hast du noch nichts gesehen von mir oder so.
Ich bin der Typ, der bei Rheingold.
Ja, wo mich keiner erkennt. Hast du ihn gesehen?
Rheingold?
Ja.
Ich habe mal reingesappt, da war nicht meins.
Ich weiß nicht, habt ihr so einen Spieler?
Nee, weiß auch gar nicht, ob sie das GEMA-mäßig verwenden dürfen, falls du was hast.
Ja, warte, das ist nur ein Foto.
Das ist ein Foto. Achso, ja, ich kann ja beschreiben, was man da sieht. Haben sie dir wieder die langen Haare? Was, das bist du?
Das bin ich.
Leck mich am Arsch, das bist doch nicht du.
Das bin ich.
Die haben dir den Bart abgeschnitten, haben dir die so ein Fatpack ums...
Fatsuit, ja.
Fatsuit? Was hast denn du da gespielt?
Big Mac, diesen Gangster, also der vermeintliche Gangster, es gibt auch so eine Netflix-Doku über den, Ronald Stellwag oder nee, Donald Stellwag.
Nee.
Das war so ein dicker Bayer, der fälschlicherweise, also angeblich hat er einen Raubüberfall gemacht bei einer Bank.
Ist das eine größere Sprechrolle?
Es ist eine größere Szene.
Es ist eine größere Szene. Mhm. Ey, jetzt habe ich richtig Bock, den Film einfach nur wegen dieser Szene zu sehen, um dich in diesen Suit halt zu sehen. Du siehst halt einfach so, so deutsch habe ich dich
da. Ich spreche da auch so.
Ist nicht wahr. Du bist so talentiert, Diggi.
In Stuttgart gibt es ein Tresor. Da sind 2 Millionen in Diamanten drin. Der Tresor wird rund um die Uhr von 2 Albanern mit Maschinenpistolen bewacht.
Wer kommt beim Casting auf die Idee, wenn du da reinkommst, dich in dieses Suit zu setzen?
Bro, all praise to Fatih Akin und seine Frau Monique, weil das war überhaupt nicht meine Idee. Ich hatte Glück. Okay, also wieder. Fangen wir wieder an. Fangen wir wieder ganz von vorne. 2014, nein. Nee, Quatsch. Ich hatte einen Freund von mir, Emilio Sacraia, hat ja den Khatar gespielt. Rest in peace, by the way. Und der hatte aber in der Zeit, wo quasi das Casting stattfinden sollte für die ganzen Nebenrollen, ne, hatte er so eine Amazon Dramedy irgendwas in Romcom in Köln gedreht und da kam er halt nicht weg. Und dann rief Bombero mich an und ich war gerade auf dem Weg nach Berlin und dann war so, hey, hier ist Lara von Bombero Films und Fatih fragt, ob du vielleicht Montag und Dienstag Zeit hättest für ein Casting. Und ich so, ja! Ja, Mann, ja! Weil ich hatte vorher, genau, ich habe die Leseprobe mitgemacht.
Ja.
Weil er einfach das mal hören wollte, so Table Read, weißt du? Und ich so, ja, Mann, ja! Und sie so, warte mal ganz kurz, nee, du sollst nur Anspielpartner machen, weil Emilio kann nicht. Digga, sag das doch erstmal, Mann, du rufst einen Schauspieler an, ja, bitte, warum macht ihr das so mit mir? Sag doch erstmal, ey, freu dich nicht zu früh, es geht darum, dass du bei dem Konstellationscasting Emilios Rolle übernimmst, weil er kann nicht. Hätte ich ja trotzdem ja gesagt, weißt du?
Ja.
Und hab dann natürlich auch ja gesagt. Und hatte dann Glück, weil ich hab 2021 habe ich die Pilotfolge zu einer Serie gedreht, die nie rausgekommen ist. Das Ding heißt Schmutzige Herzen. Und der Produzent davon war gut befreundet mit Fatih und hatte ihm am Freitag, bevor ich am Montag und Dienstag dieses Casting gemacht habe, hat er ihm den Rohschnitt von Schmutzige Herzen geschickt. Und Fatih hat es übertrieben abgefeiert und kam dann am Montag rein. Ich wusste nichts davon so und meinte so, ey, José, Alter, das war so heftig, Digga. Schmutzige Herzen, Bruder, was ist das, Digga? Geil, Mann, ich will unbedingt mit dir arbeiten. Und ich bin so, Digga, ist einer meiner Träume ist, mit dir zu arbeiten. Was redest du da so? Und er muss, ja, tut mir auch leid, hier, es ist schwer, du bist ein bisschen zu alt, versteh das nicht falsch. Ich glaube, ich krieg dich hier nicht unter, so, weißt du, bei Rheingold und so. Und dann haben wir echt ein cooles Casting gehabt für die ganzen Nebenrollen. Und am zweiten Tag, wo wir dann den Love Interest gecastet haben, bei der Mittagspause, sagt Fatih auf einmal so, guck mal, es gibt da so eine Rolle, Alter. Nicht falsch verstehen, aber die heißt der Dicke. Und ich so, okay. Ja, und Digga, ich hab da keinen, Alter. Ich brauch da einen Zocker, weißt du? Ich brauch da so einen, der spielen kann, Alter. So wie du, weißt du? Und ich hatte schon überlegt, Alter, vielleicht mache ich daraus irgendwie den Alten und besetz Udo Kier oder so. Aber ich glaube, du könntest das echt, Alter. Du könntest das. Und ich, treu dover Idiot, in dem Moment sage ich so, einen Dicken braucht ihr, ne? Scheiße. Kennt ihr Daniel Zillmann? Richtig toller Schauspieler. Der ist ein bisschen korpulenter. Und Monique und also seine Frau und er gucken mich an und sind so, willst du den Job nicht oder was? Und ich so, wow, warte mal. Nein, nein, ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Natürlich, ich mach das. Und dann noch witziger, weil ich dann erstmal dachte, wir hatten danach irgendwie geredet und ich meinte zu ihm so, ey, gib mir ein Casting. So, lass uns in 2 Wochen treffen, ich bereite was vor, schick mir das Buch oder die Szene, ich bereite was vor und so, ich will mir das verdienen, so nach dem Motto. Und dieses Treffen kam dann nie zustande und ich war dann so die ganze Zeit in der Schwebe und wusste nicht genau, ob ich den Job jetzt habe oder nicht. Und dann hat sich wieder Lara von Bombero Films bei mir gemeldet und war so, ja, José, wir wollten nochmal sprechen wegen Rheingold und hin und her und so. Und ich so, ich glaube, ich habe den Job noch gar nicht so. Also ich habe doch nur ein Casting. Und sie meinte, ja, aber du stehst ja auf unserer Stab-Liste. Also du stehst in unserer Besetzungsliste. Ich war so, okay. Ich weiß nicht, also nicht, dass ich mich jetzt zu früh freue. Und habe dann Monique eine E-Mail geschrieben. Die hat dann erstmal nicht geantwortet. Und dann war ich aber witzigerweise am selben Abend, nachdem ich diesen Anruf bekommen habe, bin ich abends in Altona. Und wer läuft mir über den Weg?
Fatih Akin.
Und ich sag so, Fatih, Digga, ich habe heute einen Anruf bekommen. Und er so, ja, Digga, was los? Willst du den Job nicht oder was? Und ich so, doch, natürlich. Aber habe ich den oder was? Ja, natürlich. Ich so, was, Digga, heftig, geil. Und so, in den Arm genommen. Ja, und so bin ich zu Rheingold gekommen. Ja, Mann. Ja, keine Ahnung. Ich bin manchmal stehe ich meinem Glück, glaube ich, auch ein bisschen im Weg, aber... Aber es war ein geiler Job. Aber warum sind wir darauf
gekommen? Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe irgendwann, glaube ich, nur Rheingold gesagt.
Es ging darum, was es bedeutet, Schauspieler zu sein?
Nee, die Frage war in dem Sinne, wenn dich jemand fragt, was du bist, reinen Herzens sagen kannst, ich bin Schauspieler. Weil manchmal ist es ja so, weil die Frage, was bin ich eigentlich? Vielleicht mache ich halt gerade ganz viele Jobs, die halt mir nicht die Miete finanzieren, die mir die Miete finanzieren, ja, ja, aber die mit Kunst nichts zu tun haben. Und dann ist es immer so schwierig zu sagen, also, was man eigentlich ist.
Erzähle ich dir noch eine witzige Anekdote.
Ja. Du drehst hier ja noch eine Zigarette, mach mal.
Ja?
Ja, mach mal.
Also, es gibt eine sehr witzige Anekdote diesbezüglich, weil ich, wie gesagt, dass ich im Bordell gearbeitet habe, auf der Reeperbahn. Und in der Zeit hatte man natürlich auch sehr viel mit Leuten aus dem Milieu zu tun und ist dann in solchen Kreisen gewesen.
Ja.
Und da war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich so eine Phase hatte, wo ich so über eine gewisse Zeit in bestimmten Kreisen auch nicht gesagt habe, dass ich Schauspieler bin. Obwohl ich da sogar auch teilweise Theater gemacht habe und so. Und nebenbei ein bisschen gedreht hatte. Wie offen sind wir hier so mit, das jetzt unter Between Me and You, was so Drogen und so angeht?
Das ist das, sagen wir es einfach so, der Podcast ist explicit, das heißt, die Leute, die das hören, wissen, dass wir hier einen Ab-18-Podcast haben.
Okay.
Was du erzählst, wie die Staatsanwaltschaft dazu steht und deine Mutter oder die Leute, mit denen du noch zusammenarbeitest, erzählt, nicht, dass du jetzt nachher kommst und sagst, das musst du jetzt wieder vom Podcast runternehmen, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da über Drogen erzählt habe. Nee,
es ist nur witzig, weil ich war nach einer Doppelschicht. Nenn
mal einfach keinen Namen.
Nee, das sowieso nicht. Ich war auf der Reeperbahn unterwegs, war in so einer Spelunke und da war so ein älterer Typ, so ein Rocker mit so langen Haaren.
In der Doppelschicht?
Nach der Doppelschicht.
Ach so.
Also ich war dann...
Es gibt ja auch die Bar, die Doppelschicht.
Ich war... Ach so, nee. Ich war im Rettungsring oder so. Und dann ist da dieser Typ und ich bestelle mir gerade was zu trinken an der Bar und er guckt mich so an von oben nach unten, von oben bis unten und sagt so, und wer bist du? Ich sage, ich bin José. Und was machst du? Und witzigerweise habe ich in der Zeit halt immer gesagt, ja, ich bin Wirtschafter im alten Lausen, im Geizclub oder so, weißt du?
Ja.
Einfach um so eine Art
Zugehörigkeit
zu schaffen. Und es war aber eine Phase, in der ich länger nicht gesagt hatte, dass ich Schauspieler bin. Und ich weiß nicht warum, aber es war ein sehr wichtiger Moment im Nachhinein, weil ich dann ihn so angeguckt habe und meine so, witzigerweise, ich bin Schauspieler. Und dann war er so, du bist ein Künstler, ne? Habe ich gleich gesehen, Alter. Habe ich gleich gespürt, Alter, ich bin Mucker, Digga, ich bin Musiker, verstehst du, Alter, den Rock'n'Roll, den darfst du nie vergessen. Und so und labert mich da voll, weil er vor 40 Jahren mal Vorgruppe der Stones war oder so. Das war das Highlight seines Lebens, so. Und dann sagt er irgendwann zu mir, machst du eigentlich auch? Und ich so, Digga, es ist 6 Uhr morgens, wir sind auf der Reeperbahn, ja, mach ich.
Ja, alles klar, komm, du bist ein geiler Typ, dich lade ich ein.
Dann sind wir unten in die, wie nennt man das, in Abstellkammer oder sowas gegangen. Und er legte uns da das weiße Pulver. Und dann hatte ich so ein, es war ganz weird, ich hatte so ein, ich will jetzt nicht zu esoterisch werden, aber ich hatte ganz kurz so einen Blick aus der Vogelperspektive.
Mhm.
Und sah diesen Typen da und auf einmal blickte der hoch und das war ich auf einmal.
Mhm.
Das war total crazy und ich dachte so, wow, wenn ich jetzt nicht Reißaus nehme und diesen weggehe von diesem Kiez, dieser Kiez-Romantik, dieser Parallelgesellschaft, weißt du? Dann bin ich in 40 Jahren der Typ, der sagt, Alter, ich war mal Schauspieler und ich hab mal bei Fadi Akin und so und weißt du, was ich meine?
Hier ist das Foto.
Genau, hier, genau, und dann mache ich genau die Nummer, die ich jetzt hier gerade mache. Guck mal hier, ich lieg auch nicht, ey. Und dann, genau, und das war so der Moment, wo ich dann meinte, so, okay, geht nicht. Und dann habe ich, eine Woche später habe ich gekündigt und mich wieder quasi voll auf meine Karriere konzentriert, in Anführungszeichen. Das war 2018. Und dann hatte ich einfach ein bisschen Glück auch und sehr gute Freunde, die auch immer mich geglaubt haben, mich gepusht und gefördert haben. David Schütter zum Beispiel, einen krassen Shoutout an ihn, weil er auch damals schon in Berlin wirklich alle Leute vollgelabert hat und meinte, Digga, José ist ein guter Schauspieler, bitte, guckt ihn euch mal an, ihr könnt jetzt nicht immer nur die gleichen Fressen besetzen und so. Mhm. Und dann hat das so langsam auch funktioniert. Dann habe ich so viele kleine Möglichkeiten bekommen und halt immer eine gute Visitenkarte hinterlassen. Aber das war so die einzige Phase, sag ich mal, wo ich vielleicht mal nicht immer auch mit Stolz gesagt habe, ich bin Schauspieler. Und genau in dem Moment, wo es sehr wichtig war, habe ich es getan. Und es war ein sehr, sehr krasser Moment, weil das wirklich, man darf das nicht missen, diese Kiez-Romantik, dass Leute bleiben da hängen. Viele Leute bleiben da hängen. Also jeder, der mal auf dem Kiez unterwegs war, jeder, der mal in irgendeiner Bar war, so, das waren alles mal junge Menschen mit Träumen. So.
Genau.
Und sind halt da backen geblieben, Digga.
Ey, das musst du mir nicht erzählen. Ich hab bis 2014 da aufgelegt und mein Herz ist halt immer noch auf St. Pauli irgendwo
bei
vergraben.
Mir auch,
aber nicht mehr jeden Tag bis morgens um 7 Uhr in irgendeiner Bar, um zu erzählen, eigentlich bin ich ein ganz anderer. Du bist immer der, ich glaube, man ist immer der man auch ist. Also dein Handeln zeigt ja, wer du wirklich bist.
Ja, ja, klar.
So, und wenn dein Handeln ist, halt 5 bis 6 Tage die Woche an der Bar abzuhängen und über die großen alten Zeiten zu sprechen, eben, bist du halt der Typ, der über die großen alten Zeiten redest. Und kannst in der Zeit ja nichts erschaffen. Richtig. Unabhängig davon, ob man damit Kohle verdient oder nicht Kohle verdient, weil das ist halt schwer genug. Ich meine, wir sind so viele Menschen auf der Welt, 80 Millionen allein nur in Deutschland, da sind 3% SchauspielerInnen oder welche, die es werden wollen. Ja. Die Frage ist halt einfach nur, was hinterlässt du? Außerhalb von einem Kater, also außerhalb von einem Drogenkater.
Eben, genau.
Und wie wollen dich die Menschen halt in Erinnerung behalten, glaube ich. Geil.
Ja.
Das war, wir sind schon über die Stunde längst heraus, aber ich fand, echt? Das war, okay. Ja, was, wie ist denn das passiert? Kannst du mir mal sagen, wie die Stunde hier? Nee, aber das war ein sehr tolles Gespräch mit dir.
Dankeschön.
Mit
dir auch.
Wir haben uns in dieser Zeit noch niemals so lange und so ehrlich miteinander unterhalten.
Ja. Das kann sehr gut sein.
Nee, das ist auch so.
Ja, ja.
Das ist voll krass. Deshalb noch mal einmal dieses mit dem von früher. Ich habe mich einfach nicht mit dir beschäftigt. Aber das liegt ja einfach daran, dass so ein Schauspielstudium auch so die ganze Zeit du beschäftigst dich die ganze Zeit nur mit dir selbst.
Und dann, das stimmt schon, ja, auf jeden Fall.
So,
du bist voll bei dir.
Du bist halt, man ist voll bei, und dann guckt man immer auf die anderen und oft ist leider aus dieser Job.
Ist man ja sowieso, also ich glaube, im Leben ist das ja sowieso so eine Sache, dass man alles ist eine Perspektive, hat Vladi, glaube ich, auch mal gesagt. Leben ist doch, ist nicht Zahl oder Kopf, sondern wenn du es hochschmeißt und sich das dreht, das ist auch nochmal ein Faktor. Und also wie Perspektiven sich natürlich auch verändern. Und dass man, Mann, das war unsere Sturm- und Drangzeit, da hat jeder nur auf sich geguckt.
Ja.
So, weißt du? Und ja, ist aber trotzdem schön, sich wiederfinden zu können und treffen zu können und eine schöne Stunde oder mehr als das miteinander zu reden.
Deshalb, also für euch da draußen, keine Aufstiegsgeschichte läuft vom 15.
April.
Vom 15. April, 8 Tage, 9 Vorstellungen im Ernst-Deutsch-Theater. Karten bekommt ihr online über die Säule vom Ernst-Deutsch-Theater.
Genau.
Da könnt ihr José Barros auf der Bühne sehen mit
Moncada.
Moncada. Oh Mann, ist Digga. Das
ich habe auch irgendwann, egal, ist noch eine. Ich will jetzt noch eine wieder Geschichte,
die Spaß dir. Die Spaß dir für dein Comedy-Programm.
Für nächstes Mal.
Wann trittst du wieder auf, comedy-mäßig?
Ich bin am 28.04. im Stand-Up-Komitee. Das ist im Zentralkomitee.
Okay.
Ja.
Ich habe gerade gesehen, dass die einen neuen Comedy-Club aufmachen wollen, auch auf dem Kiez. Da steht auch Comedy-Kiez, wie Comedy-Club auf dem Kiez. Wir machen dann auf, wenn alles gut läuft, am 26.04. Der, wo ist der? In der 10 Laufmeter von der kleinen Pause entfernt.
Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele gerade. Ich habe jetzt, kennst du das La Cova?
Nee.
La Cova ist so ein kinky Techno-Club, der witzigerweise auch, also das war eine Art, es war lange ein Speakeasy, das war in einem Sex-Shop hinten quasi versteckt, der Eingang, und dann ging's in den Keller, der wurde dann ausgebaut während Corona, und jetzt mittlerweile ist aber wirklich, die haben auch einen eigenen Eingang und so weiter, und die wollen jetzt Kinky-Comedy machen, also
das heißt, jeder, du ziehst eine Hundemaske auf.
Weiß ich nicht, ob ich da mitmache, aber ich will nur sagen, Comedy ist all over the place gerade. Aber ist auch geil. Also es gibt viel, für jeden ist was dabei. Ich war letztens auf einem, in Hamburg, auf einem kompletten Latino-Comedy-Abend. Also cool. Es war nur auf Spanisch, waren drei mexikanische Künstler, Comedy-Artists. Und es war saugeil. Und es ist auch geil, mal so den Vergleich zu sehen, so wie wir Latinos oder wir oder ich bin ja beides. Wie wir Deutschen Comedy leben und machen und wie wir Latinos gleichzeitig auch Comedy leben und machen. Das ist toll.
Du bist eine kleine Kartoffel mit einem Schuss Salz oben drauf. Ja,
verstehst du?
Alles klar. Ja. Ey, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich, und ich würde etwas sagen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Danke fürs Zuhören.
Richtig.
Danke fürs schöne Gespräch auch.
Ansonsten schaut bei dem jungen Mann auf der Instagram-Seite vorbei, José Barros.
Moncada.
Ah.